Guten Morgen miteinander. Ich will zuerst herzliche Grüße mitbringen aus Bischofszell. Ich war letzte Woche in Bischofszell, eine Predigt dort gehabt und habe neue Grüße, ohne euch zu fragen, auch mitgenommen. Aber ich nehme an, das ist schon recht. Und wenn nicht, hat es nichts geschafft. Gut. Wir schauen heute einen Text an, den die meisten von euch schon gut kennen. Und die Gefahr besteht, wenn man einen Text, den man gut kennt, so schnell überliest und sagt, das weiss ich, was drin steht, gehe gerade weiter. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn man zwischen ihnen auch wieder mal einen Text anschaut und plötzlich vielleicht etwas Neues kann mitnehmen. Der Text steht im Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 35. Passt ja fast da gerade noch in die Zeit hinein. Und wir lesen dann zuallererst jetzt miteinander. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das mit dem Jesus von Nazareth, was da geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es nicht uns nicht seltsam warm ums Herz? Als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger, aus Emmaus ihrer Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. sind ja immer verschiedene Aspekte, vor allem in so einem langen Text, wo einem oder mich beeindruckt, wo mich nachdenken lässt und über die ich gerne heute auch reden möchte. Über die sind es kurze Sätze, vielleicht liest man darüber hinweg, liest einfach weiter, wie man den Text schon kennt, wie ich gesagt habe. Zum Beispiel die Aussage, sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück. In einer anderen Übersetzung heißt es, brannte nicht unser Herz. Und sofort gingen sie. Das ist doch einer von diesen Ausgangspunkten für die Ausbreitung vom Christentum. Das ist einer von den Ausgangspunkten für Mission. Das ist der Ausgangspunkt für Leidenschaft. Da fängt etwas an. Sofort gingen sie. Da bewegt sich etwas. Und dieser Bewegung wollen wir nachgehen heute Morgen. Es ist doch ein Geheimnis eigentlich, dass sich der christliche Glaube innerhalb von 300 Jahren bis in die letzten Winkel vom Römischen Reich ausbreitet hat. Innerhalb von 300 Jahren, also in unserem Leben denkt man, das sei lang, aber das ist eigentlich auf der Weltgeschichte nicht sehr eine lange Zeit. Innerhalb von diesen 300 Jahren ist ein grosser Teil von der römischen Bevölkerung Christ geworden. Wie ist denn das möglich? Wenn man die Geschichte anschaut, wie ist das möglich, trotz der grossen Bedrängnis, der Gewaltandrohung und nicht nur Androhung, der Gewaltanwendung, trotz der brutalsten, blutigen Christenverfolgung? Und sofort gingen sie. Das ist Leidenschaft. Da können Menschen nicht mehr schweigen. Die da waren, erinnern sich vielleicht an die Predigt letztes Jahr vom Luther, die ich hatte. Der Luther, Gottes Wort, hat den kleinen Mönch gefangen genommen. Er hat ihn gebunden und gefesselt, eine Leidenschaft entwickelt bei ihm. Er hat einfach nicht mehr anders können, als dem Wort auf Gedeih und Verderb zu folgen. Gegen alle Mächte dieser Welt. Und dann hat es da auch eine grosse Auswirkung gehabt. Er hat ja eigentlich das ganze mittelalterliche Zeit in der damaligen Zeit umkrempelt. Das Beispiel noch von Jeremia, der hat ja nicht mehr wollen. Der hat genug gehabt von diesen Angriffen und immer wieder. Aber er hat wieder neu erlebt, wie Gott ihn gefangen genommen hat. Er hat müssen weitermachen. Es ist nicht anders gegangen. Er muss Gottes Botschaft weitergeben. Sofort brachen sie auf. Warum kommt es denn? Warum kommt es denn, dass Menschen nicht mehr schweigen können? Wie kommt es zu dieser Leidenschaft? Dass es unmöglich ist, nichts mehr zu sagen. Trotz massiver Bedrohung und Repression. Woher kommt die leidenschaftliche Aufdringlichkeit, mit denen Menschen ihre Botschaft weitergeben müssen? Als Gemeindeleitung, wenn wir jetzt in die heutige Zeit gehen, sind wir ja einmal wieder aufgefordert, zur Mission zu motivieren. Mit denen weniger Erfolg. Und wir kennen das Bemühen von jedem. Und vielleicht kennen die das bei euch persönlich. Ja, eigentlich sollte ich schon ein bisschen mehr. Eigentlich sollte man schon mehr machen. Vielleicht habe ich sogar noch ein schlechtes Gewissen dabei. Es ist halt nicht so meine Sache. Es ist nicht meine Begabung. Es ist ein bisschen peinlich. Man macht sich vielleicht nicht so beliebt. Das kostet Überwindung. Ist das mies da? Aber da ist es ganz anders. Bei diesen Jüngern ist das wie wegblasen. Wie wegblasen. Von diesen Gefühlen. Ist das mein Mikrofon? Muss ich leiser reden? Von all diesen Gefühlen, die uns jemand befallen, wenn wir an Mission denken, lesen wir da nichts. Und genau, schaut, genau darum hat sich der christliche Glaube verbreitet. In den ersten 300 Jahren. Auch die beiden Apostel, der Petrus und der Paulus, sind vor dem Höheren Rat gestanden, sind verhaftet worden, sind im Gefängnis über die Nacht. Und man hat ihnen verbieten, die Verstehungsbotschaft von Jesus weiterzugeben. Man hat ihnen gedroht. Aber sie stehen dort hin und sagen, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Sie können es nicht lassen. Es geht nicht. Und eine Leidenschaft hat sie erfasst und gepackt. Und das ist Mission. Solange wir zur Mission gedrängt werden, wird es nichts geben. Es ist weder attraktiv noch effektiv. Ja, was macht es denn aus? Gehen wir zurück zu den Jüngern. Was ist denn da passiert? Schaut. Begegnung mit Jesus. Begegnung mit Jesus, um das geht es. Da haben die beiden Jünger einen neuen Blick für Jesus bekommen. Und der neue Blick hat ihnen die Augen geöffnet. Nicht nur die, auch die inneren. Hat ihnen die Augen geöffnet für Jesus und haben alles verändert. Wissen die inneren Augen, nicht die äußeren. Die äußeren sehen ja nichts. Die äußeren Augen, die nehmen nur wahr. Und was wahrnehmen, geht das Hirn. Und das Hirn schafft nachher. Aber die inneren Augen. Schauen wir es ein bisschen näher an. Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, da sind so etwa, wenn man es gelesen hat, 10 bis 15 Kilometer sind sie da gelaufen. Sie sind so total enttäuscht gewesen. Hoffnungslos. Traurig. Man kann sich gerade vorstellen, wie es der Herr geschlarpt sind. Hängende Köpfe, schwere Schritte. Und kurze Zeit später rennen sie vielleicht buchstäblich den gleichen Weg wieder zurück. Mit völlig einer anderen Stimmung. Leichten Schrittes, mit erhobenen Köpfen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mit leuchtenden Augen. Was für ein Unterschied, völlig das Gegenteil. Was ist jetzt passiert? Am Anfang von dem Weg die grosse Frustration, die grosse Enttäuschung und eigentlich die verbitterte Klage, aber wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Was für eine Enttäuschung kommt uns in dem Satz entgegen? Was für ein Frust, was für eine Hoffnungslosigkeit. Alles haben sie doch in Jesus gesetzt. In diesen Jahren, die sie mit ihm gewesen sind. Ihr persönliches Leben, ihre politischen Vorstellungen, ihr ganz religiöses Denken haben sie in Jesus gesetzt. Und das ist buchstäblich durchkreuzt worden. Sie sind völlig leer. Und der ganze Frust bricht doch raus, wo der Fremde noch mit ihnen redet. Wo sind denn meine Gedanken im Alltag? Über was debattiere ich oder rege ich mich auf am Küchentisch? Vielleicht in der Ehe? Am Morgen, wenn ich verwache oder zur Nacht, wenn ich nicht einschlafen kann? Auf was setze ich denn im täglichen Leben? Aber auch bei Problemen und Schwierigkeiten, auf was setze ich denn? Schaut, wie schnell mutzig oder reklamiere ich, wenn etwas nicht so kommt, wie ich es erwartet habe. Stimmt's nicht? Nebenbei bemerkt, das ist ein typisches Merkmal von einem rechten Schweizer. Ich denke, es ist noch bei vielen Menschen so, dass sie dann zu Jesus kommen, wenn sie ein Anliegen haben. Ein Wunsch, eine Sehnsucht oder auch eine Not. Dann geht man zu Jesus. Vielleicht gibt es eheliche Probleme, Probleme mit dem Kind, das gibt es ja etwa einmal. Probleme am Arbeitsplatz, nehme ich jetzt an, ich gehe mich nicht an. Oder Schwierigkeiten mit der Gesundheit, weiß ich was immer. Und jetzt kommt man zu Jesus, jetzt, mit den Erwartungen, dass er eingreift. Dass er jetzt hilft oder sogar das Problem löst. Und jetzt passiert nichts. Die Menschen sind enttäuscht und sagen, wir haben doch jetzt auf den Jesus gesetzt und glaubt und gehofft, er sei es, der meine Gesundheit wieder in Ordnung macht, wo meine Ehe wieder kommt oder was auch immer. Genau wie in dieser Geschichte. Schauen wir doch an, die lassen sich ihren Frust freien Lauf. Sie lassen ihre Klagen und Täuschungen raus und neben ihnen. Bei ihnen zu. Geht Jesus, der Erlöser, der Herr, der Messias, neben ihnen. Und sie sehen ihn nicht. Also sie sehen ihn schon, aber sie wissen nicht, wer es ist. Ja, warum denn nicht? Es steht schon drin. Die Augen wurden gehalten. Aber wisst ihr, die Augen wurden gehalten, heisst, mein Fokus oder ihre ist falsch gewesen. Ihre Gedanken sind falsch fokussiert. Und wenn meine Gedanken, mein Blick falsch fokussiert sind, dann kann ich Gott nicht begegnen. Ich bin überzeugt, nicht Schwierigkeit und nicht Krisen und all das ist das Problem. Das Problem, das uns blockiert oder gefangen haltet oder frustriert. Sondern es ist mein falscher Blick. Weil schaut, Jesus ist nicht nur neben diesen Jüngern hergegangen und wir schauen ein bisschen zurück, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das stimmt schon. Aber Jesus geht auch jetzt neben dir her. Er geht mit uns. Lesen wir doch die Verheißung oder denken wir daran, was wir heute gesungen haben. Mehr als einmal. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Retter, geht neben uns her. Er kennt schon längstens, was du für eine Not hast. Er weiß schon längstens, was du für Schwierigkeiten hast. Aber sehr oft sehen wir ihn nicht daneben dran. Und die falsche Fokussierung hat eben auch etwas mit meinen Erwartungen zu tun. Weil wir wissen genau, was Jesus jetzt müsste machen. Und fragen noch ziemlich schnell, ja, warum greift er jetzt nicht ein? Warum tut er nicht das, was ich gern hätte? Und genau bei dieser Frage ist er neben mir. Er ist mit mir auf dem Weg. Jesus begleitet uns auf einem Weg. Und ich glaube sogar, dass es ohne den Weg gar nicht geht. Weil man kann sich nämlich tatsächlich fragen, wenn ich die Geschichte gelesen habe, warum haben eigentlich die Jünger zuerst 11 Kilometer müssen dort hin schuhen. Damit sie in der Nacht wieder nach Hause rennen müssen. Hey, das sind dann 22 bis 25 Kilometer. Hätte doch einfacher gehen können. Er hätte doch gerade erklären können, wer er ist. Und was es bedeutet. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er geht nicht ohne einen Weg, wo wir gehen müssen. Und etwa die müssen wir tatsächlich einen langen Weg gehen, bis wir erkennen, was Sache ist. Mit der Bekehrungsformel, mit unserer Bekehrungsformel haben wir noch lange nicht die vollständige Erkenntnis. Wir müssen einen Weg gehen. Und es ist ein Weg, wo wir uns mit Gottes Wort, mit Gott müssen auseinandersetzen. Und eben die Jünger brauchen wir Jesus. Wo uns beim Verstehen der Bibel hilft. Ohne den Weg mit Jesus geht es nicht. Ich kann keine Abkürzung nehmen. Wie bei den Jüngern auf ihrem Weg, da wird ihnen doch die Schrift erklärt. Da kommt es zu so einem Theologieunterricht. Und da kommt ein entscheidender Punkt in dieser Situation, wo Jesus sagt, haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird. was die Jünger auf dem Weg mit begreifen, und das gilt auch für uns. Leiden, Schmerz und Tod ist kein Zeichen für die Abwesenheit von Gott. Es ist erst recht kein Zeichen für den Fluch Gottes oder die Abwendung von Gott. Gilt ganz persönlich auch für mich und für uns, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin und das Portemonnaie leer ist und vielleicht noch ein bisschen Erfolg habe, dann ist doch Gott auf meiner Seite. Das ist einfach. Und wenn es mir schlecht geht, dann glaube ich noch schnell, Gott hat sich abgewendet. So sind wir einfach gleich mit mir Menschen. Und wenn es hochkommt, und jetzt wird es gefährlich, wenn es hochkommt, frage ich mich dann noch, was habe ich falsch gemacht? Welchen Fehler habe ich gemacht? Und wo ist dann der Fokus wieder? Bei mir. Ich bin schuld an meiner Situation. Ich weiss zwar nicht warum, aber es muss an mir liegen. Vielleicht glaube ich nicht gut genug oder zu wenig. Vielleicht bin ich schuldig. Vielleicht mache ich zu wenig stille Zeit oder was auch immer. Das ist gefährlich. Der Fokus ist dann wieder nur bei mir. Ja, Leiden ist nicht etwas, wo Gott fremd ist. Im Gegenteil, durch Leiden kommt Gott zu seinem Ziel. Und sie dürfen plötzlich erkennen, dass Kreuz nicht das Scheitern von ihren Hoffnungen ist, sondern das Fundament für ihre Hoffnung. Jesus macht ihnen klar, durch sein Opfertod am Kreuz wird die Schuld vergeben. Und durch die Vergebung von dieser Schuld gibt es einen neuen Anfang. Und der neue Anfang gibt neue Hoffnung, und die neue Hoffnung gibt neues Leben. Und wisst ihr, so entscheidend jetzt für uns ist doch, dass wir auf dem Weg dürfen erkennen, all die negativen Sachen, die uns entgegenkommen, die wir durchgehen müssen, können wir das Leben nicht mehr nehmen. Oder anders ausgedrückt, es kann passieren, was will. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Kann passieren, was will. Keine Krankheit, keine Krise, kein Konflikt, keine Verfolgung, nichts. Gott in Christus hat all diese Sachen selber durchlitten. Musste nicht der Messias diese leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ich behaupte, wer das Kreuz versteht, versteht alles. Er kann alle die Situationen in seinem Leben, die auf ihn zukommen, mit einem anderen Fokus sehen und kann es annehmen. Er kann sein Leben und seine Situation mit neuen Augen sehen. Und wer Jesus am Kreuz neu lernt sehen, der sieht das Geheimnis von Gott und der begegnet Gott in jeder Situation. Und das Fokussieren aufs Kreuz, das Fokussieren auf Jesus, wo neben mir geht, ist ein Prozess, das ist ein Weg, den wir gehen müssen in unserem Leben. Wir Menschen leiden halt immer noch unter der alten Prägung. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Die Augen müssen uns wieder geöffnet werden, immer wieder. Schaut, das passiert nur, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn wir Gottes Nähe suchen. Etwas Grossartiges passiert am Ende der Geschichte. Da sagen die beiden Jünger, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg. Der Bibelunterricht auf dem Weg hat buchstäblich etwas angezündet. Aber die Augen noch nicht aufgetan. Aber es ist ihnen warm geworden ums Herz auf dem Weg. Da hat noch etwas passieren müssen. Ich bin sicher, ohne biblische Erkenntnis auf dem Weg, ohne die Erklärung von Jesus, ohne dass er uns die Schrift öffnet, oder ihnen geöffnet hat, wäre am Abend nicht das passiert. Und passiert bei uns, würde auch nicht passieren. Als sie nämlich ins Dorf gekommen sind, sind sie mit dem Fremden an den Tisch gesessen. Und als es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Déjà-vu! So ist es doch gewesen beim Abendmahl, vor wenigen Tagen. Und da gehen die Augen auf. Er ist es. Er ist es. Unser Meister, der Kreuzigte, der Auferstandene. Er hat tatsächlich Macht vom Tod besiegt und offensichtlich alles verändert. Es ist Begegnung mit dem Auferstandenen, wo alles verändert. Es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, unser Jahresthema. Begegnung mit Gott. Und in dieser Begegnung mit Gott, sind die Augen nicht mehr gehalten, gebunden, fest. Klammert, wie es im Text steht, oder falsch fokussiert. Da fällt es wie Schuppen von den Augen, da entsteht Klarheit und Weite. In dieser Begegnung entsteht Kraft und Zuversicht und Leidenschaft. Und die Jünger sehen den Auferstandenen und sie begreifen, er ist ja mit ihnen auf dem Weg. In ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Trauer, wo sie so verbittert geklagt haben. Er ist mit ihnen auf dem Weg die ganze Zeit. Und das ist ja heute noch so, wie ich gesagt habe. Jesus geht neben mir, neben dir die ganze Zeit. Und sie sehen es, der Auferstandene ist der Kreuzigte, oder umgekehrt, der Kreuzigte ist der Auferstandene, das ist ja beides fast das Gleiche. Gottes Sohn ist durchs Leiden durchgegangen. Durch unser Leiden, durch unseren Schmerz und für unsere Schuld. Was für ein Gott. Es ist die Begegnung, die alles verändert. Darum rennt es los. Darum rennt es zurück. So schnell wie möglich. Völlig egal, ob es so Nacht ist. Völlig egal, ob es gefährlich ist oder nicht. Das ist jetzt die Mission. Wenn man keine Angst mehr hat. Weil es gar keinen Grund mehr für unsere Angst gibt. Wenn man nicht mehr schweigen kann, weil es die beste Nachricht ist, die es auf der Welt gibt, da entsteht Leidenschaft. Veränderung entsteht, wenn die Hoffnung und die Freude grösser wird als die Angst. Und das müssen und können wir nicht selber machen. Was für ein Privileg. Wenn du oder wenn ich will, dass mein Herz verändert wird, dass es einen neuen Anfang gibt, dass mein Leben eine neue Wende oder eine Wende macht, dann brauchen wir Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir brauchen das. Das ist es so. Bei dir und bei mir. Gott begegnen. Aber das können wir auch wieder nicht selber machen. Ich kann einfach sagen, jetzt begegne ich Gott. Punkt. Wenn ich nicht sagen kann, jetzt bin ich geduldig. Wir können es nicht organisieren, wir können es nicht inszenieren, auch nicht in anderen. Aber wir können darum bitten. Ja, wir gehen nach anderen, um bewusst Gottes Nähe zu finden und zu suchen, vor allem zu suchen. Um bewusst im Gebet darum zu bitten, dass er uns begegnet, dass er unseren Blick von unserem Weg löst und auf ihn fokussiert. Und ich kann euch garantieren, er wird uns begegnen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wer anklopft, den wird aufgetan. Und wer sucht, der findet. In der 2. Chronik steht, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Und der Jeremia, der zeigt Gott selber, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Das sind Verheißungen, wo wir dafür in Anspruch nehmen. Wenn wir Jesus alle unsere Sorgen und Nöte anlegen und begegnet mit ihm bewusst suchen, wird er uns mitnehmen auf dem Weg, wo die Probleme nicht einfach weg sind, aber wo wir getragen sind von ihm, wo wir getragen sind von seiner unermesslichen Liebe. Und dann lädt er uns an seinen Tisch ein und lädt uns immer wieder erleben, dass er lebt. Und ist das, was ich so tief hoffe, dass wir ihm begegnen und dann erleben, dass er lebt. Und wenn das passiert, dann passiert Veränderung. Wenn du willst, dass dein Leben eine Wende nimmt und dass dein Herz verändert wird, dann brauchst du Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wenn wir Jesus Christus begegnen, wenn wir die Begegnung haben mit dem Auferstandenen, dann erleben wir, dass er lebt. Und wenn das passiert, dann verändert sich alles. Und mit dieser Verheißung will ich die Predigt abschließen. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen. Wir stehen auf und beten.